Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Frederik Rother im Studio. Schönen guten Morgen. Der Krieg in der Ukraine, er dauert jetzt 3 Monate, ein Ende ist nicht in Sicht. Dennoch gehen die internationalen Friedensbemühungen weiter. Italien hat jetzt Vorschläge gemacht. Wie hilfreich und realistisch sind die? Seit dem Beginn des Ukraine-Krieges ist Estland im Fokus von Cyberangriffen. Wie gut der baltische Staat damit zurechtkommt, auch das ist ein Thema bei uns. Und die Türkei und Griechenland haben seit langem ein angespanntes Verhältnis. Jetzt hat der türkische Präsident angekündigt, mit dem griechischen Regierungschef nicht mehr sprechen zu wollen. Auch hier beleuchten wir die Hintergründe. Die Meldungen wenige Tage nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine wurden positiv aufgenommen. Beide Seiten reden persönlich miteinander, hieß es, um sich anzunähern und um den Krieg vielleicht zu beenden. Aber die Gespräche stehen still. Verhandlungen haben die Ukraine und Russland zumindest derzeit quasi für beendet erklärt. Das ist der Hintergrund, vor dem Italiens Regierung jüngst Vorschläge gemacht hat, um den Krieg zu beenden. 4 Punkte hat dieser Friedensplan offenbar, sie sind aus Medienberichten bekannt. Der Plan sieht einen Waffenstillstand vor, einen neutralen Status der Ukraine, ein Abkommen über den Donbass und die Krim und ein EU-Russland-Abkommen über eine neue Sicherheitsordnung. Von einer diplomatischen Gegenoffensive spricht Italiens Außenminister. Die UN, die EU und andere Staaten sollen auch, seinen Worten zufolge, zumindest eingebunden werden. Russland kennt den Plan nach eigenen Angaben noch nicht. Wie realistisch dieser sogenannte Friedensplan ist, darüber spreche ich jetzt mit André Hertel, Ukraine-Experte beim Think Tank Stiftung Wissenschaft und Politik. Schönen guten Morgen, Herr Hertel.
Guten Morgen.
War es für Sie überraschend, dass Italien jetzt mit einem Friedensplan vorstößt?
Nein, das war für mich nicht überraschend. Italien gehört ja zu den EU-Mitgliedern, zu den EU-Staaten, die einen eher moderaten Ansatz gegenüber Russland traditionell fahren, sehr gute Beziehungen zu Russland zumindest vor diesem Krieg hatten und natürlich auch eine weitere Störung ihrer Wirtschaftsbeziehungen zu Russland befürchten müssen. Deshalb kommt das nicht ganz unerwartet.
Wenn wir jetzt konkret auf einige Punkte schauen, geplant sind lokale Feuerpausen, die Evakuierungen von Zivilisten ermöglichen sollen und dann eine generelle Feuerpause. Ist das für Sie vorstellbar?
Ja, wir müssen davon ausgehen, dass der Krieg nach wie vor, wenn wir also jetzt von einer Einfrierung, die da vorgeschlagen ist, oder einem Waffenstillstand an den jetzigen Frontlinien sprechen, ja doch noch sehr dynamisch ist. Insbesondere auf ukrainischer Seite hofft man nach den Erfolgen der letzten Wochen und Monate, dass man das eigene Gebiet, die eigenen Gebiete doch zurückerobern kann. Und auch auf russischer Seite haben wir selbst nach dem Taktikwechsel von Anfang April, müssen wir doch beobachten, dass man zumindest, was die Ostukraine und diese 2 Gebiete, nämlich das Donetsker und Luganska Gebiet, dass man die doch gerne einnehmen möchte, dass das so eine Art Mindestkriegsziel neben dem schon geschaffenen Korridor zwischen den 2014 besetzten Gebieten und der Krim ist. Also wir haben eine sehr dynamische Entwicklung und es sieht eigentlich operativ nicht danach aus, als würde man sich jetzt relativ schnell, als würde jetzt relativ schnell eine Ermüdung eintreten und ernsthafte Friedensgespräche beginnen.
Dazu passen auch Meldungen von heute Morgen, dass Präsident Zelensky sagt, die Ukraine werde kämpfen, bis sie ihr gesamtes Territorium zurück hätte. Schauen wir noch auf ein anderes Stichwort, die Neutralität, das heißt kein NATO-Beitritt der Ukraine, aber Sicherheitsgarantien anderer Staaten. Neutralität sieht jetzt auch der italienische Friedensplan vor. Ist das denn weiterhin ein Konzept, um Frieden zu schaffen?
Ja, bis zu einem gewissen Grad schon. Es war ja zumindest einer der vorgebrachten Kriegsgründe durch Russland, dass die Ukraine der NATO beitreten wollte. Das steht ja auch in der ukrainischen Verfassung. Wir beobachten seit etwa Ende März den Verhandlungen in Istanbul, dass die Ukrainer so auch bereit sind, über eine Neutralisierung ihres Landes zu sprechen. Wenn man sich dann aber anschaut, was sie dafür verlangen, also Sicherheitsgarantien etwa auf dem Niveau des der Beistandspflicht des NATO-Artikel 5, dann muss man sich wieder fragen, wie realistisch das tatsächlich ist. Präsident Zelensky hat eben nicht nur sehr, sehr hohe Sicherheitsgarantien von westlichen Staaten, auch von Russland verlangt, sondern er hat auch angekündigt, dass es ein Referendum über eine mögliche Neutralisierung des Landes geben soll. Und dessen Ausgang ist nicht ganz klar.
Ein weiteres umstrittenes Thema, auch Teil dieses Plans, ist der Status der von Russland besetzten und annektierten Gebiete. Italien schlägt jetzt ein Abkommen vor zwischen den Kriegsparteien. Demnach sollen die Krim und der Donbass ukrainisch bleiben, aber weitgehende Autonomie erhalten. Kann sich aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Expertensicht, die Ukraine auf so etwas einlassen?
Ja, das kommt, wie gesagt, ganz auf die Dynamik auch der militärischen Situation an. Ende März wurde in Istanbul darüber gesprochen, dass es sowohl für die Krim als auch für die 2014 in der Ostukraine besetzten Gebiete Übergangsregelungen von 10 bis 15 Jahren geben soll. Schon damals wurde aber in der Ukraine stark darüber diskutiert, ob das eben dem Ziel der Wiedergewinnung der vollständigen Souveränität und territorialen Integrität entspricht. Und natürlich haben die Erfolge, die Militär in den letzten Wochen dafür gesorgt, dass diejenigen Aufwind bekommen haben in der Ukraine, die sagen, nein, wir sollen unser gesamtes Territorium zurückerobern. Also hier kann man damit rechnen, dass es eben auch noch eine starke innerukrainische Debatte gibt und Selenskyj unter Druck geraten kann.
Es gab schon mal ein Abkommen, das Frieden schaffen sollte in der Ostukraine und beide Seiten mit einbezog, und zwar das Minsker Abkommen von 2015. Das hat offenbar nicht gut funktioniert. Was kann man denn daraus lernen jetzt?
Ja, man sollte vor allem daraus lernen, dass man sich nicht auf ein Friedensabkommen einlassen sollte, bei dem die Punkte, die man da anstrebt und vereinbart, nicht umsetzbar sind. Wir haben ja bei Minsk II beobachtet, dass letzten Endes nur der Waffenstillstand selbst umgesetzt werden konnte und alles andere relativ unrealistisch war. Das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass sich der Westen darauf eingelassen hat, sogenannte de facto Staaten, durch Russland geschaffene de facto Staaten in der Ostukraine mehr oder weniger zu sanktionieren und dann eben auch im Zeitverlauf, also während der Implementierung dieses Abkommens, sehr wenig dafür zu tun, dass diese Gebiete dann wieder in die Ukraine nachhaltig integriert werden. Also das ist etwas, was man in einem Folgeabkommen unbedingt verhindern sollte. Man sollte zu ganz klaren und realistischen Abmachungen kommen.
Es gibt durchaus einige Medienberichte darüber, dass Russland weiterhin auch die ukrainische Innenpolitik eigentlich zumindest mitbestimmen möchte und sich nicht darauf einlässt, wenn es nichts mehr zu sagen haben sollte. Welche Möglichkeiten sehen Sie also, diesen Konflikt dauerhaft zu befrieden?
Ja, ich sehe jetzt erstmal keine dauerhafte Lösung. Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir es mit einem länger anhaltenden Konflikt zu tun haben werden, da die grundsätzlichen Fragen keine Übereinkunft zu erzielen sein wird. Das einzig Realistische, was ich sehe, ist eben tatsächlich eine Einfrierung des aktuellen Konflikts. Ich sehe nicht, dass eben diese grundsätzlichen Widersprüche zwischen den beiden Seiten relativ schnell behoben werden können.
Der italienische Friedensplan für die Ukraine und die Chancen auf Umsetzung, darüber habe ich mit André Hertel gesprochen von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Danke und Ihnen noch einen schönen Tag. Der Krieg in der Ukraine, er wird von Russland vor allem konventionell geführt, also mit Waffen und Soldaten. Zum russischen Arsenal gehören aber auch Cyberangriffe. Das bekam und bekommt auch Estland zu spüren, das nach eigenen Angaben viele Angriffe nach Russland zurückverfolgen kann. Der baltische Staat ist aber mittlerweile gut auf Attacken aus dem Netz vorbereitet. Es gibt sogar eine eigene Behörde dafür. Und wie die Arbeit und wie die estnische Cyberabwehr ausschaut, das hat sich Sophie Donges näher angeschaut.
Kas allahindlus rakendub kohe või ma saan sellest boonuspunkte?
Die Kundin hat gerade mit der Karte bezahlt und danach einen Ausweis an das Lesegerät gehalten und fragt, bekomme ich den Rabatt direkt oder Bonuspunkte gutgeschrieben? Ihr Personalausweis ist viel mehr als nur ein Ausweisdokument. Diese sogenannte E-Legitimation ist für alles da. Man sammelt einerseits Bonuspunkte in Geschäften oder legitimiert sich online und gibt seine Stimme bei Wahlen ab, erklärt Estlands IT-Minister Andres Sutt.
99% aller öffentlichen Dienstleistungen werden online erledigt. Nur für Trauungen und Scheidungen muss man noch auf dem Amt erscheinen. Es ist ein Risiko, aber es wäre ein noch größeres Risiko, nicht digitalisiert zu sein.
Derzeit erlebt Estland wieder eine Reihe von Cyberangriffen, doch das Land ist gut vorbereitet. Europaweit liegt es an Platz 1 in Sachen Cybersicherheit, bescheinigt eine Untersuchung der UN-Organisation Internationale Fernmeldeunion. Schon vor 15 Jahren wurde in Tallinn eine Art Cyberabwehrbehörde gegründet. Kurz zuvor hatte das Land einer der weltweit ersten großen Cyberangriffe 3 Wochen lang in Atem gehalten. Die Arbeit von Banken, Behörden, Medien und Politik kam immer wieder in Stocken. Angriffe hat es seitdem immer wieder gegeben und die Hacker verfahren nach einem ähnlichen Muster. Durch massive Zugriffe auf Internetseiten legen sie Server lahm, sodass die Seiten nicht mehr aufrufbar sind. Doch Qualität und Intensität dieser Angriffe haben sich verändert, so Tonu Tammer von der Behörde für IT-Sicherheit.
Ja, võib öelda küll, et DDoS olemuselt ei ole midagi uut. Siis selle Vene...
Ja, das Muster der Attacken ist eigentlich nichts Neues. Doch seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine sehen wir, diese Methode wird auf eine Art und Weise eingesetzt, mit Auswirkungen, die es bisher so noch nicht gegeben hat.
Seit Ende April gibt es in Estland immer wieder Angriffe auf staatliche Seiten, wie beispielsweise die des Außenministeriums. Aber auch die Transportbranche steht derzeit im Fokus der Hacker, also etwa Internetseiten der Bahn oder des Flughafens in Tallinn. Bisher geschehen die Attacken ohne nennenswerte Auswirkungen, so Tonu Tammer. Allerdings warnt er, dass diese digitalen Angriffe im schlimmsten Fall zu Todesfällen führen könnten, beispielsweise dann, wenn das IT-System eines Krankenhauses betroffen ist.
Wenn man Menschen im entscheidenden Moment nicht helfen kann und sie verlegen muss, dann kann jemand sterben. Cyberangriffe können Menschenleben gefährden. Zum Glück gibt es bisher wenige Angriffe auf eine solche Infrastruktur. Aber in diese Richtung entwickelt sich die Technologie jetzt.
Es ist nicht unmöglich herauszufinden, wer hinter solchen Attacken stecke, so der Behördenchef. Über IP-Adressen käme man mit Hilfe der Polizei auch an die Verursacher. Das sei nur sehr zeitaufwendig. Viele der Angriffe kämen nachweislich aus Russland.
Dort gibt es Teams, die bei verschiedenen staatlichen Stellen angestellt sind und ihr Geld mit Angriffen auf westliche Einrichtungen und Systeme verdienen. Sie gehören zum russischen Militärgeheimdienst, zum Inlandsgeheimdienst und zur Auslandsspionage.
Die Regierung hat nun angekündigt, weitere 30 Millionen Euro in die IT-Sicherheit zu investieren.
Sophie Donges berichtete, wie sich Estland gegen Cyberangriffe wehrt. Die Türkei und Griechenland haben eine gemeinsame Grenze. Sie sind auch beide Mitglied der NATO. Aber nachbarschaftliche oder sogar freundschaftliche Töne, die sind selten zu hören. Stattdessen gibt es oft Streit und scharfe Rhetorik, etwa wenn es um Gas- und Rohstoffvorkommen im östlichen Mittelmeer geht oder um Flüchtlinge, die die Türkei Richtung Griechenland lotst. Jetzt hat der türkische Präsident Erdogan angekündigt, mit dem griechischen Premier Mitsotakis nicht mehr sprechen zu wollen. Auch gemeinsame Diskussionsformate sollen ausfallen. Und der Grund: Erdogan wirft Mitsotakis vor, bei einem USA-Besuch dafür geworben zu haben, keine amerikanischen Kampfjets an die Türkei zu verkaufen. Zu diesen neuen Spannungen jetzt Fragen an Verena Schelter in Athen. Frau Schelter, was ist dran an den Aussagen Erdogans? Welchen Grund hätte Griechenland, sich gegen einen Verkauf von US-Jets an die Türkei zu stellen?
Also der türkische Präsident Erdogan, der bezieht sich dabei auf eine Aussage des griechischen Ministerpräsidenten Mitsotakis von letzter Woche. Da hat nämlich Mitsotakis als erster griechischer Regierungschef überhaupt vor beiden Kammern des US-Kongresses sprechen dürfen. Und Mitsotakis hat während seiner 40-minütigen Rede kein einziges Mal Erdogan oder die Türkei namentlich erwähnt, aber es war ziemlich eindeutig, von wem da die Rede war, als er von offenen Aggressionen gegenüber Griechenland gesprochen hat oder auch eben über das regelmäßige Eindringen von Kampfjets in den griechischen Luftraum. Und ja, bei dieser Gelegenheit hat Mitsotakis dann die Kongressmitglieder gebeten, dass sie dies alles eben auch berücksichtigen sollen, wenn es künftig um die Entscheidung geht, ob Waffen in die Region dort verkauft werden sollen. Ja, und weil diese Diskussion eben auch darüber, dass die USA eventuell Kampfjets an die Türkei verkaufen könnte, schon länger geführt wird und hier in Griechenland auch ziemlich heiß geführt wird, kann man das eben durchaus als mehr oder weniger direkten Aufruf an die USA verstehen, diesen Deal nicht einzugehen.
Sie haben es erwähnt, türkische Jets in griechischem Luftraum. Wie sieht man das denn in Griechenland? Was verfolgt der Nachbar damit?
Also diese Überflüge, die gibt es eigentlich schon relativ lange und kommen auch immer wieder vor. Aber momentan ist halt wirklich auffällig, dass die Anzahl der Überflüge steigt. Und anfangs sind diese türkischen Jets vor allem über unbewohnte Inseln geflogen und mittlerweile immer häufiger auch über bewohnte Inseln. Und kurz nachdem Mitsotakis vor dem US-Kongress gesprochen hatte, da haben sich türkische Jets bis auf wenige Kilometer der nordgriechischen Stadt Alexandroupolis genähert. Und das ist bislang mit Abstand die allerstärkste Provokation gewesen. Dazu kommt, dass Alexandroupolis auch wegen des dortigen Hafens ein sehr wichtiger NATO-Stützpunkt ist. Und ja, man darf nicht vergessen, im August 2020 sind sich beide Nationen mit Kriegsschiffen in der Ägäis gegenübergestanden, als es um die Frage ging, wer unter anderem im östlichen Mittelmeer nach Erdgas suchen darf und sie dann auch gegebenenfalls ausbeuten darf. Und da gibt es halt schon durchaus einige Menschen hier in Griechenland, die Angst haben vor einer Eskalation mit der Türkei. Und diese Überflüge, vor allem über bewohntes Gebiet, die nimmt man hier durchaus auch als eine Form von psychologischer Kriegsführung wahr.
Viel Reibung also. Andererseits sind die Türkei und Griechenland beide Mitglieder der NATO. Das Bündnis ist auch wegen des Ukraine-Krieges stark gefordert zurzeit. Funktioniert denn die militärische Zusammenarbeit beider Länder auf anderen Ebenen, in der NATO zum Beispiel?
Also so, um das ganz genau beurteilen zu können, das ist natürlich schwierig, weil man ja nicht immer so genau da reinschauen kann. Aber was man so weiß, dass es eben durchaus nicht immer ganz einfach ist. Es gibt da so ein Beispiel von Anfang Mai, das ging ja auch unter anderem durch die griechische Presse. Da sollte eine NATO-Übung bestimmter Einheiten der Luftwaffe stattfinden und Griechenland war eben Gastgeber oder sollte Gastgeber sein. Und kurz zuvor hat es wieder so Überflüge gegeben von türkischen Jets und deswegen hatte die griechische Regierung den türkischen Botschafter einbestellt. Und das Gespräch, das ist aus griechischer Sicht wohl nicht so unbedingt zu einem befriedigenden Ergebnis gekommen und dementsprechend wollte Griechenland die Türkei von dieser NATO-Übung wieder ausladen. Und das wollte wiederum die Türkei nicht auf sich sitzen lassen, also dass man ausgeladen wird und hat dann dementsprechend, bevor man ausgeladen werden konnte, die Teilnahme an dieser Übung wieder offiziell zurückgezogen. Also das ist ja, wenn es nicht so ernst wäre, würde man sagen, was für ein Kindergarten. Und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass es schwierig ist mit Sicherheit für die NATO, damit sowas dauerhaft umzugehen.
In den letzten Tagen registriert der griechische Grenzschutz auch mehr Flüchtlinge an der türkisch-griechischen Grenze. Ganz kurz noch, hängt das eine mit dem anderen zusammen?
Ja, natürlich schon auch. Das ist halt wieder so ein trauriges Beispiel dafür, wie Menschen zum Spielball gemacht werden. Also im März 2020, erinnert man sich vielleicht noch, hat Erdogan ja die Grenzen zu Nordgriechenland am Fluss Evros geöffnet und da mehr oder weniger tausende Menschen hinkarren lassen, die dann gehofft haben, dass sie endlich nach Europa gelangen könnten, was natürlich nicht funktioniert hat, weil Griechenland die Grenzen selber nicht geöffnet hat. Und das, was jetzt gerade passiert, das ist zwar zahlenmäßig noch lange nicht auf diesem Niveau von damals, aber es geht in dieselbe Richtung und soll halt Griechenland, den Druck auf Griechenland erhöhen. Aber man muss gleichzeitig auch sagen, Griechenland nutzt das jetzt natürlich auch aus, um öffentlichkeitswirksam mit dem Finger auf die Türkei zu zeigen. Durch diesen Besuch beim US-Kongress spürt man jetzt so eine Art Rückenwind und den versucht man für sich zu nutzen.
Informationen aus Athen waren das von unserer Korrespondentin Verena Schelter. Wir sprachen über die Spannungen zwischen Griechenland und der Türkei. Besten Dank. Damit geht auch Europa heute zu Ende. Schön, dass Sie zugehört haben. Ich bin Frederik Rother. Kommen Sie noch gut durch den Tag.